Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Gehört ihr eigentlich wie ich zu den Menschen, die nie mitkriegen, dass die Uhren umgestellt werden? Dass plötzlich nicht mehr Sommer, sondern Winterzeit ist? Am vergangenen Sonntag war es ja mal wieder soweit. 3 Uhr nachts war es plötzlich erst 2. Jetzt können wir morgen zwar länger schlafen, aber es heißt auch, es ist Herbst und der Winter kommt bestimmt. Noch ist alles zwar schön bunt, aber der lachende Sommer ist schon richtig weit weg. Also müssen wir uns selbst was zum Lachen suchen. Aber wenn schon lachen, dann bitte schön über etwas, das meine Intelligenz nicht beleidigt. Ist schwer zu finden, denkt ihr? Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 44. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Gleich ein Gespräch mit einer ganz großartigen Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin, die ihr alle kennt. Aber ihr kennt längst noch nicht alles über sie. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Eine Geschichte aus Taiwan und die dortige Pride Parade, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wollt ihr lachen und mit intelligentem Spott und beißendem Humor unterhalten werden? Dann kommt hier eure Frau, Maren Kreumann. Schauspielerin, Kabarettistin, Autorin, Sängerin und nicht zuletzt Feministin. Witzig, unbequem und wunderbar klarsichtig. Eine Frau, die seit Jahrzehnten unsere Fernsehwelt, unsere Bühnen und den feministischen Humor mitgeprägt hat. Ob politische Satire oder die Absurditäten des täglichen Miteinanders, ob der übliche Sexismus oder der Zynismus gegenüber älteren Frauen, Maren Kreumann schreckt vor wenig zurück, um die Verhältnisse scharfzüngig und doppelbödig bloßzulegen. Von ihrer Satiresendung Kreumann in der ARD gibt es bereits 7 Staffeln. Mit Nachtschwester Kreumann hatte sie bereits in den 90er Jahren als erste Frau ihre eigene Satiresendung. Bei Maren Kreumann wird Haltung zu Unterhaltung, hieß es zur Begründung bei einer der vielen Preise, die sie bekommen hat. In einer Branche, in der über lange Zeit nur Männer bestimmen durften, worüber gelacht werden darf und Frauen nicht sichtbar waren. Dabei ist Maren Kreumann nicht nur eine herausragende Künstlerin, sie ist auch mutig und eine Pionierin, was ihr privates Leben betrifft. Sie war eine der ersten prominenten Frauen in Deutschland, die offen zu ihrer Homosexualität stand und hat damit Generationen von lesbischen Frauen Mut gemacht. Eines meiner Lieblingszitate von Maren ist: Wenn ich will, dass jemand ungefragt Meinungen über mein Leben raushaut, dann kann ich auch gleich wieder was mit Männern anfangen. Und jetzt ist sie hier bei mir im Studio, die wunderbare Maren Kreumann. Wie schön, dass du da bist, liebe Maren.
Ich freue mich so, dass ich mit dir wieder mal reden darf, Bascha.
Sag mal, du spielst, schreibst, bist Satirikerin und Komödiantin und singen kannst du auch noch. Bevor wir also über dein Leben sprechen, über Humor und über Feminismus, wollen wir dich doch erst einmal singen hören.
Each night of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love, you can share. All you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Show him that you care just for him. To do, wear your hair just for him, 'cause you won't get him thinking and praying.
Maren, das war ein Song aus deinem Bühnenprogramm In My 60s. Ich finde, das Lied ist ja echt schön, aber mit einem grauenhaften Text. Kümmere dich nur um den einen, mach alles, was er mag, trag die Haare, wie es ihm gefällt und so weiter. Von so viel weiblicher Selbstaufgabe zu singen, wie schwer ist dir das denn gefallen? Das kann man doch eigentlich nur krass ironisch nehmen.
Ja, also das habe ich natürlich ausgesucht, dieses Lied, genau weil es diese Frauenrolle der damaligen Zeit so krass zusammenfasst und so deutlich ist. Und ich mache ja in dem Programm singe ich ja Lieder, die ich liebte, aber auch die mich beeinflusst haben. Und natürlich, das war oft diese Mischung in den Liedern, dass die Musik irgendwie toll war und auch sexy irgendwie. Und den Text, den haben wir gar nicht so, da haben wir gar nicht so drauf gehört, was nicht heißt, dass er nicht unterbewusst auch auf uns gewirkt hat. Ich singe ja diese Lieder in der Show, um zu zeigen, wie wir damals erzogen worden sind. Deswegen dieser Widerspruch, der muss ausgehalten werden.
Bei dir habe ich ja immer den Eindruck, als Schauspielerin schreckst du vor ziemlich wenig zurück. Kommst in unmöglichen Verkleidungen und mit grauenhaften Perücken daher, machst dich hässlich oder lächerlich. Was würdest du denn als Schauspielerin auf keinen Fall tun?
Ich würde auf keinen Fall so eine Mainstream-Frau, die sich allen patriarchalen Vorstellungen willenlos hingibt und das nicht ironisch spricht, das würde ich nicht spielen.
Also wenn da bekämst du Magenschmerzen.
Das würde ich gar nicht annehmen, auch für viel Geld nicht. Also das würde einfach nicht zu mir passen. Also wenn jemand, es gibt ja Frauen, auch Schauspielerinnen, die jahrelang manchmal gegen ihren Willen, aber manchmal auch ohne Probleme, so dieses klassische Frauenbild erfüllt haben. Weil dann sagt man auch irgendwie, es ist halt so und im Fernsehen muss es halt so sein oder so. Und ich bin ja so alt gewesen, schon relativ alt, Ende 30, als ich mit Fernsehen wirklich anfing. Und ich hatte schon eine politische Haltung und meine feministische Haltung. Deswegen war das von vornherein klar, dass ich da nicht alles mitmache.
Ja, das ist auch spannend. Vor kurzem war ja Gesine Zukrowski
hier
bei mir. Die hat ja auch mit dir zusammengespielt. Und Gesine hat auch erzählt, die haben das damals in der Schauspielschule nicht hinterfragt und waren dann froh, wenn sie Rollen bekommen haben. Und die waren dann eben die entsprechenden High Heels und enge Röcke.
So, und das sage ich, das ist der Vorteil einer Quereinsteigerin und einer Person, die relativ alt erst zum Fernsehen gekommen ist, weil ich diese Regeln ja nicht akzeptiert habe. Ich war einfach mit Ende 30, weißt du, was du, also ja, wofür du kämpfst.
Du machst ja großartige Satire, eben auch sehr hintergründig. Ich tue jetzt mal so, als wäre ich völlig unbedarft und du sollst mir erklären, was ist eigentlich Satire? Mach doch mal.
Satire ist eine humoraffine Art der Darstellung, die auf Grundzüge des gesellschaftlichen Daseins durchaus zielt. Also es geht nicht nur darum, eine Pointe zu machen, dass alle lachen, sondern es geht um ein analytisches Beschreiben von vielleicht etwas, was strukturell ist, jedenfalls über die eigene Befindlichkeit hinausgeht, wobei man es sehr gut anhand der eigenen Befindlichkeit zeigen kann.
So. Also sozusagen persönliche Erfahrung, aber dann ins Gesellschaftliche
insofern
verlängert.
Insofern, als sie gesellschaftlich interessant sind. So, das habe ich bei meinem Bühnenprogramm auch so gemacht. Ich erzähle ja nicht irgendwas, was wirklich privat ist, sondern ich erzähle Dinge, die durchaus privat sind, aber die man verallgemeinern kann, wo alle, die drin sind oder sehr viele sich identifizieren können und etwas wiedererkennen.
Und es gibt ja, seitdem es Satire gibt, gibt es den Streit darum, welche Grenzen Satire hat. Ich habe das, als ich bei der Taz war, immer wieder erlebt, dass ich als Chefredakteurin wahnsinnig beschimpft worden bin, weil die Taz angeblich mal wieder die Grenzen von Satire überschritten hat. Wo ist denn für dich da die Grenze?
Gibt es diese Frage?
Ja, ich weiß, das ist eine Gretchenfrage, aber trotzdem ist sie ja interessant.
Ja, ich finde auch nicht, dass es stimmt, wer hat das gesagt? Tucholsky hat das gesagt, Satire darf alles. Nee, finde ich nicht. Satire darf nicht Menschen fertig machen, die sowieso zum Beispiel eine Einschränkung haben. Satire darf nicht antisemitisch sein, zum Beispiel.
Und nicht menschenfeindlich?
Nicht menschenfeindlich, so.
Und, obwohl sie ja manchmal ganz schön ins Eingemachte geht.
Ja, das politisch Inkorrekte würde ich auch befürworten, dass man unerwartete Dinge sagt und nicht, dass sozusagen ich halte die Fahne hoch und sage jetzt, was man von mir mit meiner politischen Haltung erwartet. Das ist langweilig. Also ich würde schon sticheln, ich würde schon die Grenzen austesten, aber ich würde nicht, dass Menschen wirklich, also ich würde nicht auf die bestehenden Vorurteile mich draufsetzen.
Mhm. Du kommst ja aus einem protestantischen Elternhaus in Tübingen, bist dort aufs Gymnasium gegangen, hast im Kirchenchor gesungen und Lehrerin wolltest du auch mal werden. Das klingt ja alles echt verdammt brav. Und du hast mal gesagt, daheim war die Hochkultur, also suchte ich mir draußen das Triviale. Was hat dich denn zur Rebellion angestachelt? War es dieses bürgerliche Elternhaus?
Also das bürgerliche Elternhaus war natürlich super. Ich hatte eine super Kindheit. Ich war das fünfte Kind. Meine Mutter wusste schon, wie man Mutter ist bei der fünften. Das war in der Erziehung war alles gut. Aber natürlich in Tübingen war damals die einzige Stadt, wo auf dem Stadtschild steht Universitätsstadt. Und das ist geprägt von einer Gier nach Titeln und einer Sucht nach Anerkennung im Akademischen und auch geprägt durch ein gewisses elitäres Herabschauen auf die Leute, die das nicht geschafft haben, so akademisch zu sein. Und das.
Also so typisches Bildungsbürgertum.
Ja, Bildungsbürgertum, du sagst es gerade mit einem etwas kritischen Unterton. Bildungsbürgertum finde ich eigentlich super, denn da, die nehmen ja Kultur zur Kenntnis, so, das ist eigentlich gut. Aber es gibt da auch eine Selbstgerechtigkeit, um nicht zu sagen Selbstbesoffenheit. Und das war mir von Anfang an, also da war ich skeptisch, weil ich das selbst als Kind gemerkt habe, obwohl ich es nicht hätte so definieren können. Aber ich habe das gemerkt, dass zum Beispiel, da war in meiner Grundschule war ein Mädchen, das war ein uneheliches Kind. Der Vater war irgendwie Italiener, die Mutter hatte beim Italienurlaub irgendwie war geschwängert worden und kam mit diesem. So, dieses Kind wurde in der Schule, heute würde man sagen, gemobbt. Die wurde nicht gut behandelt und die Eltern der anderen Kinder haben gesagt, mit der soll man aber nicht so spielen und so. Das ist, was man als Kind begreifen kann, ist, dass jemand zu Unrecht herabgesetzt wird.
Das ist interessant, dass du das erzählst, weil mir ging es ähnlich. Also in der Zeit, als ich so zwischen 10 und 12 war, war in meiner Klasse eben auch zwei Mädchen, beide von alleinerziehenden Müttern und die LehrerInnen haben sich schlecht behandelt.
Ja, ja.
Gar nicht so sehr wir anderen Schülerinnen, aber die Lehrerin.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Das habe ich auch erlebt. Und da, also du sagst den Begriff, den heutigen modernen Begriff alleinerziehend, darin steckt eine gewisse Würdigung. Damals hieß das, die ist ein uneheliches Kind.
Ja.
Das ist eine ausgrenzende Formulierung gewesen. Und da sind wir schon bei Sprache und wie wichtig Formulierungen sind, um Achtung gegenüber einer Art von Menschen auszudrücken.
Weil nur das eheliche Kind ist ein gutes Kind.
Ist ein gutes Kind, ja, ja.
Du bist ja mit vier älteren Brüdern groß geworden. Also ich komme ja auch aus einer Familie mit fünf Kindern. Aber
Welche Position bist du?
Ich bin das älteste Mädchen. Das ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Weil du bist nicht die Älteste, musst aber für alles die Verantwortung übernehmen, weil mein älterer Bruder sich einfach aus jeder Verantwortung rausgezogen hat. Und meine Mutter hat ja, als meine jüngste Schwester vier war, wieder angefangen zu arbeiten, und zwar fulltime. Weil damals waren wir ja erst ein paar Jahre in der Bundesrepublik aus Polen. Und meine Eltern wollten für uns fünf Kinder ein Haus bauen. Das wäre sonst überhaupt nicht gegangen.
Ist ja auch super, also aber, dass sie sagt, sie
will. Ja, und das war für meine Mutter, war das toll, aber natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Und ich kenne wirklich keinen Menschen, der so viel gearbeitet hat. Aber das hieß natürlich auch, dass gerade ich als ältestes Mädchen total in die Pflicht genommen wurde.
Ja, ja.
Also ich musste natürlich ganz viel im Haushalt tun und auf meine Geschwister aufpassen. Ja, das war irgendwie selbstverständlich, sonst hätte das alles nicht so funktionieren können.
Du hast dich dadurch zu einer Führungspersönlichkeit entwickelt.
Du, das glaube glaub ich. Ja, ich glaube.
Ich glaube schon, dass das damit zu tun hat.
Du hast
früh Verantwortung übernommen und du musstest dich auch durchsetzen, du musstest etwas für andere, für deine kleinen Geschwister machen, aber trotzdem, das ist ein gutes Prinzip. Immer immer auf alle Fälle mit den anderen.
Aber du warst ja nun das Nesthäkchen und mit den vier älteren Brüdern. Hat dich das eigentlich kämpferisch gemacht, weil du dich als Jüngste und als Mädchen behaupten musstest gegen deine Brüder?
Ich musste mich nicht wirklich behaupten, weil es war ja so klar, dass sie so viel älter waren. Also mein ältester Bruder war 11 Jahre älter, ist 11 Jahre älter und dann im Abstand von 2 Jahren kommen die Brüder. Es war völlig klar, dass da keine Konkurrenz ist. Ich bin die Nachzüglerin. Und ich musste überhaupt nicht kämpfen, die haben mich ja beschützt. Ich hatte immer das Gefühl, wenn jemand frech zu mir ist, kommt irgendein Bruder und verkloppt den im Zweifelsfall. Ist nie passiert, aber diese Haltung.
Tolle Vorstellung.
Das war schön, da fühlte ich mich auch total privilegiert. Und irgendwann, sehr spät, habe ich gemerkt, dass dieses Bewundern auch der älteren Brüder auch einen Nachteil hatte, nämlich dass ich dachte, so toll wie die kann ich ja gar nicht sein. Und als Kind, ich glaube, ich habe nicht wirklich geschnallt, ist es alles, weil die älter sind oder ist es, weil die Jungs sind? Du hast als jüngstes Mädchen, denkst du, also ich habe einfach gedacht, die sind so und die sind so schlau und die können so gut reden und die reden so schnell und ich komme immer nicht nach. Und so, dass dieses eigentlich schöne, also verwöhnt wollte ich gerade sagen, verwöhnt ist es gar nicht, aber geliebt sein und da sind so viele schlauere als du selber um dich rum. Das ist ja ein Schutz, dieses Beschütztsein. Sehr behütet. Und das, da musste ich dringend weg von zu Hause, dann nach dem Abitur, weil das natürlich auch ein Bild ist, dass du von dir selber bewahrst, dass du diejenige bist, die beschützt wird, die hinterhergeht, sind schon alle vor dir dran. Ich musste irgendwann mal die sein, die alleine für sich alles entdeckt. Und das war dann dieses Jahr in den USA, wo ich niemand kannte und am College war und mich selber behaupten musste. Und das war so wahnsinnig wichtig, weil du dich einfach anders erleben musst, als diese Familiensituation ist. Und mit 5 Kindern ist es sehr, naja, du weißt es ja selber, das ist sehr, die Familiensituation ist wahnsinnig prägend.
Natürlich, auch für den Rest des Lebens.
Ja.
Aber ich meine, Ausbruch, Rebellion, ganz neue Erfahrungen, auf eigenen Füßen stehen in einem fremden Land, das heißt ja aber noch lange nicht, dass man dann auf der Bühne landet.
Nee, ich hatte kleine Bühnenaffinität, also ich konnte in der Schule gut Gedichte aufsagen, also ich hatte totalen Schiss davor, nach vorne zu gehen. Das war beim Zeugnis singen, ich weiß nicht, ob ihr das auch hatte, Zeugnis singen, musste jeder nach vorne gehen oder alleine was singen. Alle Echt? Hatten totalen Schiss, ich auch, furchtbar. Und dann Gedichte aufsagen und wieder erwarten, weil ich da auch Schiss hatte, mich wahnsinnig überwinden musste, konnte ich das gut. Und dann hat meine Mutter irgendwann gemerkt, dass ich beweglich bin und gerne mich bewege und hat mich ins Ballett geschickt, auch weil ich so schüchtern war, weil sie dachte, das Kind muss Selbstbewusstsein lernen, muss sich behaupten und im Ballett kann sie das lernen. Das heißt, ich hatte eine kleine künstlerische Affinität, auch anders als meine Brüder. Also
schade, dass wir jetzt keinen Videopodcast haben, weil du hast eben so eine schöne Bewegung gemacht. Da merkt man die alte Ballerina.
Ja, bei dem Wort Selbstbewusstsein, das ist, wo ich die Arme öffne und gerade stehe. Vor allem ist es dieses gerade stehen und nicht sich klein machen und von unten nach oben gucken und denken, oh, ich bin so klein und ich kann das eigentlich gar nicht. Sondern ich bin die wichtige Person und ich öffne hier meine Arme und stehe gerade.
Super.
Und das ist irgendwas, was ich immer noch kann vom Ballett. Ich kann mich relativ gut gerade halten vor dem Mikro. Ich habe deine Frage noch nicht ganz beantwortet. Wie kam es zu dem Kritischen? Ich glaube, es hatte zu tun mit einer Lust zu parodieren. Also ich habe die Lehrerinnen parodiert und das haben die Schulkameraden und Kameradinnen mitgekriegt. Und das war eine Stärke von mir, dass ich gut nachmachen konnte. Ich hatte ein gutes Ohr und Auge, aber vor allem Ohr. Ich konnte die Sprache von jemand gut nachmachen. Und das ist ja ein kleiner subversiver Akt schon. Und das habe ich aber nie mit was beruflich mit in Verbindung gebracht, sondern das war einfach was, wenn du fragst nach dem Kritischen, das war eine Art Kritik zu üben, auch dass man eine, was weiß ich, Lehrerin, die besonders streng war oder so, dann gut nachmachen.
Eine Autoritätsfigur.
Genau, eine Autorität verarschen sozusagen. Das war vielleicht der erste Schritt.
Aber trotzdem heißt das ja, du sagst ja selbst, du hast nicht gedacht, das ist jetzt sozusagen eine berufliche Perspektive. Ich kann das, ich kann Schauspielern, ich kann jemanden nachahmen. Ich kann eine Figur verkörpern, die nicht ich bin.
Ja.
Wie kam es dazu?
Das ist ein sehr, sehr langer Weg, bis ich mir das beruflich auch zugetraut habe. Denn Schauspieler sein ist ja auch, das war ja auch eine also natürlich sagten Eltern ein brotloser Beruf und man selber wusste, wenn du nicht am Stadttheater oder Staatstheater eine feste Stelle hast, ist das sehr schwierig. Es gibt viel mehr Rollen als Schauspieler, anders als in der DDR zum Beispiel. Da wurden ja nur so viele ausgebildet, wie man wirklich brauchte. Deswegen war das dort nicht die soziale Frage. Und das hat mich lange auch irgendwie abgehalten, auch dieser Anspruch, der, sagen wir mal, und das kam schon vom Elternhaus, wenn man schon Kunst was macht,
muss es
Hochkunst sein, dann muss es wirklich einen umhauen, dann muss es eine Wahnsinnsbegabung
Thomas
sein.
Thomas Mann, wenn man schreibt.
So, wenn man schreibt, Thomas Mann, und wenn man spielt die Duse oder Marlene Dietrich oder drunter macht man es nicht. So, und das ist ein Moment, das mich sehr stark behindert hat, weil ich immer dachte, ich kann so ein bisschen, was ist es, bin ich gut genug, reicht das? Aber ich wusste auch, dass ich nicht ans Staatstheater, also dass ich nicht so eine klassische Theaterschauspielerin werden will. Das, nachdem ich da meine Erfahrung gesammelt hatte, war mir klar, ich mit dem Singen wäre schön, und dass ich dann irgendwann, da war ich schon 33, mein erstes Solo-Programm machte auf Du und Du mit dem Stöckelschuh, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ich habe jetzt was zu fassen gekriegt, das könnte eine berufliche Grundlage sein. Das war die Mischung aus Singen, aus eigenen Texten, aus der feministischen Haltung, aus verschiedenen Sprachen, die ich einbringen konnte. Da konnte ich so viel von dem, was ich gelernt hatte, auch vom Studium der Literaturwissenschaft, da haben wir ja Gedichte interpretiert. So, jetzt habe ich im Grunde die Popmusik abgeklopft auf die, was sagt dieses Lied über die gesellschaftliche Situation einer Frau, so wie dieses Wishin' and Hopin'. So, und so habe ich mir Lieder dann rausgesucht, die da besonders aussagekräftig waren, und es wurde eine politische Aussage dann. Und da habe ich ja vieles zusammengekriegt, und erst da dachte ich, vielleicht klappt das doch. Ich hatte ja schon Theater gespielt im Zimmertheater in Tübingen, so, und auch an kleinen Theatern in Berlin hatte ich so versucht, freie Gruppen und so. Aber das war noch nicht die richtige Perspektive. Und erst mit diesem Programm dachte ich, jetzt hast du was, was eine Grundlage sein könnte. War ich 33.
Wenn du an deine Anfänge zurückdenkst, das war ja damals noch ein wahnsinnig männlicher Bereich, in dem du dich getummelt hast, auch wenn du es natürlich mit Stöckelschuhen sozusagen für dich interpretiert hast.
Du meinst jetzt die Satire, das Kabarett.
Die Satire, Kabarett, die Comedy-Szene, damals hieß das ja auch noch nicht Comedy.
Das hieß noch nicht, auch keine Comedy-Person, ich bin eine Kabarett-Person.
Genau. Und Komödiantin. Ich finde, Komödiantin ist ein schöner Begriff.
Ja, finde ich auch.
Für dich. Aber es ist ja bis heute so, dass Frauen in dieser Branche immer noch seltener vertreten sind. Auch wenn es
sie toll aufholen. Denk an Caroline Kebekus, die wirklich
es gibt großartige.
Und großartig die feministischen Themen auch behandelt.
Ja, es gibt auch großartige Frauen, aber wenn man es quantitativ betrachtet.
Immer noch weniger,
sehr viel weniger Frauen als Männer. Gibt es immer noch das Vorurteil, dass Frauen nicht lustig genug sind?
Also ich glaube, seit Anke Engelke kann das niemand mehr sagen. Anke Engelke hat was wirklich bewirkt. Das war ein Vorbild oder ein Meilenstein sozusagen im weiblichen Kabarett in der Wochenshow. Gut, sie hat nicht selber geschrieben, aber sie hat gezeigt, dass Frauen witzig sind. Anke Engelke fand ich einfach, ich liebe sie, ich finde sie ganz toll, ich finde sie in ihrer Vielseitigkeit großartig, ich finde sie in ihrer politischen Haltung, die mir sehr deutlich wird, auch wenn sie sich gar nicht so viel politisch äußert, das finde ich toll.
Und sie schreckt auch vor nichts zurück.
Ja, sie ist auch, schmerzfrei.
Ja, ganz genau. Dein Humor ist ja auch immer politisch, das gehört sich ja auch so für eine Satirikerin. Gibt es Themen, bei denen du sagst, darüber kann man nicht lachen, aber weil man darüber reden muss, mache ich trotzdem einen Sketch daraus?
Ja, das ist sogar eine Spezialität von mir. Also zum Beispiel, es gab damals, es war ja in den 90ern, dass wir Nachtschwester Kreumann gemacht haben, es gab damals einen Anlauf von den linken und grünen Frauen, Vergewaltigung in der Ehe zu einem Straftatbestand zu machen. Das wurde dann von der CDU, das war Kohl, und das war diese junge Ministerin, die dann etwas überfordert war im Familienministerium. Egal, es gab einen Vorschlag, das zum Straftatbestand zu machen. Das wurde zurückgenommen. Unter anderem hat Friedrich Merz, auch ich will es einfach nur nochmal erwähnen, auch dafür gestimmt, dass es kein Straftatbestand ist, so viel zum Thema Friedrich Merz und die Rechte der Frauen. So, und das fand ich skandalös. Und dann habe ich gesagt, wir müssen in der Sendung Nachtschwester Krömer was machen über Vergewaltigung in der Ehe. Da eigentlich würde man sagen, das geht überhaupt nicht. Und wir haben was gemacht, das war auch sicher angreifbar. Also feministische Freundinnen von mir kamen hinterher und haben gesagt, also so kannst du das wirklich nicht machen. Aber wir haben dann irgendwie gespielt, dass diese Ministerin, ich spielte diese Ministerin und meine Partnerin Elke Zizek spielte meinen Mann. Und wir spielten die Situation, die liegen im Bett und der Mann will Sex und sie aber nicht. Und also ich will jetzt nicht den ganzen Sketch, aber wir haben das sozusagen am Paar, an diesem Paar.
Und dann kam es zur Vergewaltigung?
Nein, das kam nicht zur Vergewaltigung. Bevor es zur Vergewaltigung kommen konnte, griff das Show-Element und ich fing an, ein Lied zu singen. Und in diesem Lied, das habe ich übrigens heute noch in meiner jetzigen Show drin, kommt die Zeile vor, wenn ich Nein sag, heißt das lang nicht Nein, kapier doch endlich dieses alte Spiel. Das Lied hieß Feigling. Und dieses Lied fordert im Grunde dazu auf, fordert Frauen dazu auf, sich vergewaltigen zu lassen und fordert Männer dazu auf, es ruhig mal zu versuchen.
Mhm, weil das mal Nein ist sagst, eben nicht
das,
Nein.
Weil Nein eben nicht. Und das fand ich so skandalös, dass es dieses Lied gibt und dass dieses Lied einen Erfolg hat. Und in diesem Lied endete dann diese Szene. So. Und das war immerhin, wir hatten's, ich fand's, ja, wahrscheinlich gibt es die richtige Art, das zu thematisieren. Aber wichtig war mir, dass wir es thematisieren. Dass wir sagen, dass alle Leute sagen, das ist ein Thema, das geht unmöglich in eine Sendung, wo die Leute lachen müssen, lachen wollen. Und das haben wir gemacht. Oder in meiner Bühnenshow erzähle ich eben auch die Vergewaltigungswitze im zweiten Teil aus den 60er Jahren, die meine Brüder erzählt haben, die zum Teil heute noch erzählt werden. So, wo manche Leute auch sagen, ah, ist doch ein Entertainment-Programm, da kann man doch nicht sowas Schlimmes erzählen. Doch, meine Arbeit ist es dann, die nach dem Erzählen dieser Witze, wo die Leute
wo ihnen das Lachen im Hals stecken bleibt, hoffentlich.
Easy sind und so ein bisschen ungemütlich werden, dann wieder eine Stimmung zu schaffen, wo man den Rest des Abends sehr, sehr genießen kann, weil ich es formuliere, weil ich es anspreche und mit dem Publikum interagiere. Aber das reizt mich gerade, etwas zu machen, was so nicht dahin passt. Ich meine, fragen wir uns doch mal, wo passt denn Vergewaltigung hin? Welche Gesellschaft?
Oder alles, was um MeToo kreist, ja. Ansonsten auch, ne?
Genau. Wo ist es denn richtig? Auf einer kleinen Frauenseite, auf einem kleinen Segment, was für Frauen reserviert ist? Nein, es gehört dort ins Leben, was wir sonst leben. Und dann kommt dieses Thema eben da auch rein. So, was da?
Also man merkt es dir ja sofort an, dass du, was mal jemand über dich gesagt hat, eine Expertin im Geschlechterkampf bist. Ich fand das Expertin im Geschlechterkampf, das hat mir echt gut gefallen. Und du warst ja schon Feministin, als es das Wort, also da gab es das Wort, aber als Schimpfwort. Und was macht denn für dich diesen spezifischen feministischen Humor aus? Muss man sich da zum Beispiel auch über den Feminismus und Feministinnen lustig machen?
Das kann passieren. Also muss man nicht, aber kann passieren. Ich bin eben nicht eine Feministin, die grundsätzlich Frauen aus ihrer Satire ausschließt. Weil ich finde, dass wir oft komische Sachen machen und uns lustig verhalten. Manchmal auch ohne es zu wollen. Manchmal irren wir auch. Also ich habe die Grundhaltung.
Manchmal sind wir einfach doof.
Manchmal sind wir doof.
Manchmal geben wir unser Hirn an der Garderobe ab.
Das tun wir manchmal. Wir haben Phasen, wo wir dumme Kühe sind, wo wir Konkurrente dumme Kühe sind. Ich sage bewusst Phasen. Weil ich das nicht ganz den Frauen zuschreiben will. Aber wir haben, sagen wir mal, manchmal brauchen wir eine gewisse Entwicklung. So, und dem kann man ja nachhelfen, indem man bestimmte Züge, die doof sind oder die zu angepasst sind oder wo nicht genug nachgedacht wird, indem man das offenlegt und sich auch ein bisschen drüber lustig macht. Das finde ich schon. Und ich bin ja auch ein Fan davon, dass man den Bereich, den man parodiert, sehr gut kennt.
In deiner Fernsehshow Kräumann gibt es einen Sketch, den finde ich wirklich großartig. Da ist eine super kompetente Frau und die will einen Vorstandsposten bekommen. Und als Gegenkandidaten hat sie einen Mann im Rollstuhl. Die zwei Aufsichtsräte, die über die Besetzung des Postens entscheiden sollen, sagen dann, wir haben zwei Kandidaten mit je einer Behinderung. Mit anderen Worten, Frau sein ist eine Behinderung. Ja. Ich finde das sehr komisch, aber auch sehr böse. Meinst du denn, dass Frau sein auch heute noch eine Behinderung ist?
Also Frau sein ist natürlich was ganz Tolles. Ich möchte gar nichts anders sein als eine Frau. Mir ist aber klar, wenn ich ein Mann gewesen wäre, hätte ich andere Entscheidungen fällen können in meinem Leben. Also zum Beispiel, wenn ich ein Kind gekriegt hätte, also als Mann hätte ich mir das zugetraut. Als Frau die Mutterrolle, ich habe
als Mann hätte sie dich rausziehen können als Vater.
Also ja, das habe ich so erlebt in den 70ern, da war ich in den 20ern, da wäre das ja vielleicht akut gewesen, habe ich wirklich gerade mit der sexuellen Befreiung total erlebt. Frauen, also Männer sind halt am Akt der Entstehung eines Menschen beteiligt und verpfeifen sich dann. Das war wirklich sehr verbreitet.
Verpfeifen? Ah, verkrümeln sich.
Ja, verkrümeln sich, verpfeifen sich, sind dann einfach nicht mehr da. Mhm. Und die Frauen, also bei den Frauen liegt die Aufgabe, dieses Kind mehr oder weniger alleine zu erziehen. Das hätte ich mir damals nicht zugetraut. Deswegen habe ich aufgepasst, dass ich, ich habe jedenfalls nicht die Schwangerschaft gesucht, weil ich wusste, wenn ich ein Kind hätte, dann mit meiner Prägung, bildungsbürgerlich, wie du gesagt hast, hätte ich gesagt, dann gehe ich an die Schule, da werde ich Beamtin, da habe ich ein gesichertes Einkommen, da kann ich ein Kind großziehen. Aber mit meiner prekären Art und fragilen Art, diesen Beruf erst für mich zu finden, der für mich passt. Denn Kabarettistin war kein Beruf, an dem man leben konnte damals. Da war das, ich hätte mir das einfach nicht zugetraut, als Alleinerziehende ein Kind großzuziehen in diesem Beruf.
Mhm.
So, und deswegen, ja. Nee,
Behinderung.
Frauenbehinderung, ja. Es ändert sich das Bewusstsein. Ich finde schon, dass sich viel, viel geändert hat für uns. Natürlich stoßen wir an die gläserne Decke und natürlich gibt es ab einem bestimmten Punkt dann keine großen Karrieren. Du bist das Vorbild, du bist eine tolle Ausnahme, du als Chefredakteurin. Das gibt es ja wirklich, gab es ja wirklich nicht viel in der Taz damals zum Beispiel. Du hast auch den Weg geebnet. So, das ist großartig. Aber natürlich, vieles bleibt uns noch verschlossen. Aber es hat sich das Bewusstsein, ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür hat sich entwickelt. Und die neue Generation, die jungen Frauen haben auch was gelernt von der Frauenbewegung, von uns klingt immer so angerührt. Aber also zum Beispiel, was ich beobachte bei den Jungen, ich beobachte ja mit großer Freude und mit großem Vergnügen, wie die so sind. Also was sie gelernt haben, ist Umgang mit Geld. Und was sie gelernt haben, ist Selbstbewusstsein.
Apropos Entwicklung. Du warst ja eine der ersten Frauen im deutschen Fernsehen, die sich offen als lesbisch geoutet haben. Das war Anfang der 90er Jahre. Warum hast du das damals gemacht?
Ja, warum hast du das gemacht? Das frage ich mich als Mansplainer wirklich.
He's Mr. Know-it-all.
Weißt du, Lesben sind ja ein großes Mysterium der Menschheit. Sobald zwei Frauen Händchen halten, bricht in meinem Kopf das komplette Hetero-Betriebssystem zusammen. Dann frage ich mich automatisch, wer ist denn jetzt der Mann oder der Ersatzmann? Dass jetzt so viele Frauen behaupten, sie könnten mit Männern nichts anfangen, ist doch reine Verzweiflung. Ich als Mann kann dir ganz genau sagen, warum du lesbisch bist. Du hast einfach nicht den richtigen und guten Sex abbekommen. Das ist Biologie oder Astronomie oder Kaffeesatz. Jedenfalls irgendeine Wissenschaft. Und wenn du sagst, du magst Frauen, ach komm, das ist doch nur eine Phase. Ich mag ja auch manchmal Salat, aber deswegen werde ich noch lange kein Vegetarier. Und wenn zwei Frauen allein sind, wer erklärt dann, wie Technik funktioniert? Ich würde dich wirklich gern retten. Vor dir selbst. Ist doch wirklich schade, dass du eine Lesbe bist.
Na Maren, schade, dass du eine Lesbe bist, oder?
Das war eine Reaktion, die ich gekriegt habe. Und also zum Beispiel eine Situation.
Das hast du öfter gehört?
Ja, nicht nur. Nein. Das ist ja so jovial und soll ja positiv sein. Das ist ja eine Äußerung von jemand, der
nach dem Motto, du wärst ja begehrenswert, wenn
es
nicht.
Es ist eigentlich ein Kompliment. Ich würde gerne mit dir Sex haben, schade, dass du lesbisch bist. So, das soll ja nett sein. Das haben liberalere Menschen waren, dass die das gesagt haben. Zum Beispiel erinnere ich eine Situation, da war ich irgendwie nach einer Sendung, da war ein berühmter Schauspielkollege dabei und ich habe meine...
Sagst du den Namen?
Nein.
Okay.
Er ist inzwischen auch schon tot und er kann sich nicht mehr wehren. Jedenfalls ein berühmter deutscher Schauspieler und ich habe meine Freundin, die war jünger als ich und dunkelhaarig, ich war die ältere, blond und stellte sie vor und dann sagte er, na, einmal mit euch beiden im Bett.
Sehr schön. So.
Das war auch.
Und hat sie die Sprache verschlagen oder hast du ihm eine geknallt?
Nein, ich habe eine geknallt. Das mache ich natürlich nicht nach einer Sendung und es ist ein verehrter Kollege. Natürlich knall ich das. Ich glaube, ich habe meine Freundin und ich haben uns betreten angeguckt und irgendwie ironisch Danke gesagt. Es fiel mir, glaube ich, nicht was Passendes ein. Aber natürlich habe ich das behalten, weil es auch nicht die erste Reaktion in dieser Richtung war. Hm. Aber du hast gefragt, warum ich das gemacht habe.
Warum hast du das gemacht damals? Weil es hat dich ja niemand gezwungen,
nein,
oder?
Es hat mich überhaupt niemand gezwungen.
Niemand hat dir mit Outing gedroht?
Nein, nein. Ich war die, von der es keiner lange gewusst hätte. Ich fand es so auffällig, dass es zwar schwule Männer gab, vereinzelt, aber sehr mutige schwule Männer, die sich geoutet hatten. Und außer Hella von Sinn und Cornelia Scheel keine Lesbe, die offen zugab, dass sie lesbisch ist. Da war eine extreme Diskrepanz. Und ich war sehr geprägt durch meine Freundschaften zu schwulen Männern, habe das zum Teil deren Coming-out mitgekriegt, die Schwierigkeiten mit der Familie, dass die Mutter den Herzinfarkt kriegt und der Vater sagt, du wirst enterbt und alle Schwierigkeiten. Es wurden welche entlassen. Ein Freund von mir wurde als Hörfunkmoderator beim SFB entlassen mit zwei anderen und die Begründung war, sie klingen zu schwul. So.
Also, und war er denn schwul?
Er war schwul, ja.
Und hat auch noch so geklungen und das geht gar nicht.
Ja, das geht
gar nicht. Wenn er das versteckt hätte, das dann wäre es okay
ja,
gewesen.
Ja, ja, so kriegen auch Schauspieler kriegen auf, kannst du nicht mal aufpassen, dass du nicht so schwul gehst oder so. Also das sind ja ganz klar diskriminierende Äußerungen, die habe ich ja wahrgenommen. So, und bei den Frauen, ich fand das so verklemmt eigentlich, dass die Frauen so... Die Lesben so, dann wurde gesagt, ach, das Wort lesbisch wurde nicht viel verwendet, nicht so offensiv verwendet, sondern da wurde gesagt, das ist ja auch eine Frauenfrau oder so. Ich fand das einen extremen Kontrast zwischen den Geschlechtern. Und dann dachte ich eben, nachdem ich das mitgekriegt hatte bei meinen Freunden, wie mutig die sein mussten und wie ich die geliebt habe dafür, dass sie es waren, dann dachte ich, als es mir passierte, ich hab's, das Empfinden ist, ist mir widerfahren. Ich habe es gar nicht unbedingt gesucht, aber es ist mir widerfahren. So, wenn ich das jetzt auch bin, wenn das jetzt meine Sexualität ist, dann habe ich die Verpflichtung, das zu sagen oder möchte ich es sagen, weil ich hatte gerade zwei Hauptrollen gespielt im Fernsehen und hatte eine gewisse Bekanntheit mir erworben, so dass die Leute sich dafür interessierten, was ich mache. Also für mein Privatleben. Und dann dachte ich, das kann ich jetzt ja mal nutzen für was wirklich gesellschaftlich Wichtiges. Wenn ich jetzt schon in diesem Medium bin und die interessieren sich für mich, obwohl es ja Quatsch ist, ich habe ja nur zwei Hauptrollen gespielt, es gibt welche, die viel berühmter sind und so, aber dann mache ich was Sinnvolles damit, mit dieser kleinen werdenden Bekanntheit.
Aber es ist dir dann übel auf die Füße gefallen, oder?
Ja, na ja, das wird einem ja dann nicht so gesagt. Du kommst einfach, die erinnern sich nicht mehr an dich. Du bist einfach nicht mehr in deren...
Eine Unperson.
Ja, du kommst nicht mehr vor. Die kommen nicht mehr auf dich bei einer Besetzung. Mhm. So, aber ich habe weitergemacht. Ich war ja nicht arbeitslos. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich ökonomisch bedroht bin. Also dann hätte ich irgendwas, glaube ich, mit Schreiben gemacht, hätte vielleicht mehr moderiert oder Kolumnen geschrieben oder irgendwie so. Also ich war nicht hoffnungslos.
Aber gab es denn da in dieser Zeit auch mal Momente, wo du dachtest, ich hänge jetzt den Job an den Nagel, ich kann noch vieles andere?
Das habe ich nicht gedacht. Ich hoffte schon, dass es weitergeht. Es hat mir sehr gut gefallen. Und auch mein Beruf gefällt mir doch jetzt sehr gut, nachdem ich so lange gebraucht habe, ihn für mich zu akzeptieren. Ich finde, dass ich da richtig aufgehoben bin. Ich habe schon gehofft, dass es weitergeht.
Mhm.
Also das, ich wusste aber, das war eine gewisse Absicherung einfach, dass ich nicht abhängig davon bin. Ich bin nicht abhängig von der Karriere. Ich will nicht auf Teufel komm raus
wahnsinnig alles irgendwie.
Die sein, die jetzt eine Hauptrolle in Serie nach der anderen spielt, zumal ich ja sah, dass es sehr unterschiedliche Serien gab. Und also die Frage, die sich stellte, war ja, will ich wirklich, wie wichtig ist es mir, sagen wir mal, jetzt jahrelang möglicherweise nur mittelwitzige Hauptrollen in Serien zu spielen? Wie wichtig ist das für mich? Und auf der anderen Seite, wie wichtig ist es für mich, wenn ich wirklich was bewirken kann für die Lesben, gerade die jungen Lesben in diesem Land, dass sie sich mehr trauen, sich zu zeigen, weil sie eine Art, ja, eine Person haben, auf die sie sich beziehen können, die das auch ist, wo sie sagen, guck mal.
Ein Vorbild. Wie ist das denn bei dir, wenn du dir die Situation von queeren Menschen heute in Deutschland anguckst? Hast du das Gefühl, sie sind sichtbar genug? Sie sind überall da, wo sie sein sollten?
Sie sind viel sichtbarer und sie sind ein wahrnehmbarer Teil der Bevölkerung. Das ist anders. Sie sind, es gibt sozusagen den Begriff queer. Es gibt Schwule und Lesben, Bi, Trans, Intersexuelle, also diese vielen Buchstaben, LGBTIQ. Es gibt das, aber also wir sind viel sichtbarer. Aber es gibt inzwischen natürlich auch eine Gegenreaktion. Und es gab die ganze Zeit vermutlich Menschen, die dagegen waren, dass wir so sichtbar wurden, die gesagt haben, komm, könnt ihr machen, was ihr wollt, aber bitte nicht, redet nicht öffentlich drüber, es interessiert uns nicht. Und es interessiert sie nicht, weil sie es scheiße finden, so weil sie es ablehnen. Wir müssen jetzt einfach dafür kämpfen, dass das Rad nicht zurückgedreht werden kann. Denn alles, was von Trump kommt, geht natürlich in diese natürlich. Richtung Diversity.
Und wir haben hier die AfD, die ist in der Richtung um auch nicht Willen. Besser.
Ja, obwohl sie mit Alice Weidel eine mehr oder weniger offen lesbisch,
ja. aber in einer schwulen und lesbenfeindlichen Partei. Das muss man erst mal hinkriegen.
Denn sie sagt ja nichts gegen die Leute in ihrer Partei, die
Nein, und sie sagt auch in einem Interview, das fand ich mal besonders toll, ich bin nicht queer.
Ja, ja.
Das finde ich ja ganz besonders toll. Sag mal, einer meiner Lieblingsfilme von dir ist die Miniserie, die ist schon ein bisschen älter, Klimawechsel von Doris Dörrie.
Ach ja,
Doris. Da geht es um durchgedrehte Frauen in den Wechseljahren und ihre hinterhältige und gemeine Frauenärztin. Und diese hinterhältige und gemeine Frauenärztin, die spielst du. Und du bist dann auch so ein Typ, dass du deinen Liebhaber als Ärztin in deinem Gynäkologenstuhl empfängst. Also das fand ich schon auch hart. Alle Frauen in diesem Film sind verrückt, schlucken Hormonpillen, lassen sich Botoxen, rennen zum Psychologen und Schönheitschirurgen. Ist alles völlig überzeichnet, ist klar. Aber was würdest du denn sagen, wie schwer haben es denn Frauen beim Älterwerden in den Wechseljahren? Also ich finde das ja so erstaunlich. Erst seit wenigen Jahren ist zum Beispiel bei veröffentlichten Büchern die Wechseljahre wirklich ein Thema.
Ja, ja. Und da hat diese Serie, glaube ich, auch was ausgelöst. Es haben auch, es gab auch Frauen, potenziell feministische Frauen, die das nicht gut fanden, weil das ja so überzogen war und weil die ja alle sozusagen so knatschverrückt waren. Das war ja aber auch das Lustige. Wenn du lustig sein willst, musst du die Verrückte, also.
Diese Frauen waren großartig.
Die waren großartig.
Man möchte zum Verrecken nicht so werden, aber.
Ja, aber sie waren großartig und es war sehr lustig. Und Ulrike Kriener hat dafür den Deutschen Fernsehpreis gekriegt, für die Hauptrolle. Also so zu Recht.
Ja, und es gab ja auch Frauen, die, noch bis vor kurzem immer gesagt habe, mein Frausein ist jetzt vorbei, weil ich bin in den Wechseljahren.
Ja, und das ist ja der furchtbare Irrtum. Da bin ich war ja ganz, also ich will nicht sagen happy, naja, Wechseljahre heißt, da ist ein neuer Einschnitt in deinem Leben, eine neue Phase. Aber ich war froh, dass ich deine Tage nicht mehr hatte. Also das hat doch vieles erleichtert. Und was ich gemerkt habe in dieser Phase im Klimakterium und ab dieser Phase, dass ich anders wahrgenommen werde innerhalb der Gesellschaft, also auch von Männern, dass mir mehr Intellekt zugetraut wird, seit ich älter bin. ich will es jetzt nicht ganz nur auf das Klimakterium schieben, aber die...
So nach dem Motto, die Erotik ist weniger geworden und deswegen hat sie mehr in der Birne?
Irgendwie, ich war ja doch immer gleich schlau. Also man hätte das vorher auch sehen können, den Teil, den der Intellekt an meinem So-Sein hat. Aber das wurde nicht so gerne gesehen. Es wurde lieber gesehen, das Aussehen und ob man mich irgendwie als Sexperson irgendwie einsetzen kann oder nicht. Das habe ich ja nicht so bedient. Aber irgendwie musste so ein bisschen Sexappeal doch dabei sein. So, und ich habe das Gefühl, seit ich älter bin, wird mehr, also die, dass ich Urheberin von Gedanken bin, kann besser wahrgenommen werden. Und das tut mir wahnsinnig gut. Und das gibt mir eine enorme Freiheit. Es gibt mir auch eine Freiheit, dass ich nicht dieses sexy sein müssen noch bedienen muss. Oder das habe ich ja immer thematisiert und nicht wirklich ungebrochen bedient. Aber irgendwie war der Anspruch stand im Raum. Und ich empfinde es als Befreiung, dass ich, also da kommt natürlich dazu, dass ich mich Frauen zugewandt habe und sowieso nicht mehr abhängig bin von der erotischen Beurteilung von Männern. Das hat mich ja auch enorm frei gemacht. Aber das zusammen mit dem Alter hat eine große Freiheit in mir hervorgerufen, dass ich wirklich machen kann, was ich bin. Ich kann auch die verrückte alte Frau sein, die unwürdige Greisin. Ich kann jeden Quatsch machen, das, worauf ich Lust habe. Ich bin gar nicht mehr angewiesen auf die Beurteilung. Mhm. Und das ist die Freiheit.
Das klingt toll, aber es gibt ja nach wie vor ganz faktische Diskriminierung von älter werdenden Frauen. Also zum Beispiel Frauen ab 50 verschwinden regelmäßig vom Bildschirm und aus den Filmen. Später dürfen sie dann als Oma wieder auftauchen. Und in einem deiner preisgekrönten Sketche fragst du, erfüllt die Alte überhaupt noch ihren Zweck? Und dann singst du, wir sind noch gut, gebt die Rollen her, wir können morden, tanzen oder dealen.
Ja.
Für dich ist es ein ganzes Stück Freiheit, aber wenn du dir die Branche anguckst, da werden doch Frauen einfach ab einem gewissen Alter übel behandelt.
Ja, das hat Gesine Zukowski auch ja so super zu einer Bewegung also gemacht sozusagen. Da hat sie sich, ist ja Aktivistin geworden, zusammen mit Palle Flux, mit der Kollegin. Das ist natürlich so und da, was uns, also was unsere Aufgabe ist, ist dafür zu kämpfen, dass es anders wird, indem wir zeigen, wie wir sind. Weil es gibt ja viel mehr emanzipierte und vielfältige Frauen, als abgebildet werden.
Du wirst ja wieder auftreten.
Ja.
Und ich kann nur sagen, für alle, die ihr Maren Kräumer noch nicht mit ihrer Show gesehen habt oder noch nicht auf der Bühne gesehen habt, das müsst ihr unbedingt nachholen. Ich werde alle nötigen Informationen dazu in die Shownotes schreiben. Und dann könnt ihr sie erleben. Klug, bissig und witzig. Und was ich ja so toll finde, Maren, an dir, es macht ja nicht nur Spaß, die Sachen anzugucken, die du künstlerisch machst, sondern es ist ja auch erhellend. Es macht den Kopf freier.
Ach.
Vielen Dank, dass du da warst.
Wie
es war
toll,
mir ein Vergnügen.
Sagst, was für eine tolle Würdigung. Ich danke dir. Es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, mit dir zu reden. Also, das ist immer schön mit dir.
Danke dir. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
In den allermeisten Medien wird hauptsächlich über Männer berichtet. Doch nicht hier bei mir.
Hallo Bascha, Carina hier aus Taipei. Ich war letzten Samstag hier auf der Taipei Pride Parade und wollte dir davon erzählen. Trotz Regen und grauem Himmel waren 150.000 Menschen da und sind durch die Straßen gezogen, für Sichtbarkeit und Gleichberechtigung sexueller Minderheiten. Die Taipei Pride Parade gibt es seit 2003. Es ist die größte Pride in Asien und auch aus dem Ausland reisen Menschen an, um mitzufeiern. Von Japan und Korea bis Malaysia und Singapur und sogar aus dem westlichen Ausland. Denn nirgendwo sonst in Asien fühlen sich queere Menschen so frei und akzeptiert wie hier in Taiwan. Taiwan hat 2019 die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt, als erstes Land in Asien. Inzwischen haben auch Nepal und Thailand nachgezogen. Die 6 Jahre, seitdem lesbische und schwule Paare in Taiwan heiraten können, haben auch die Gesellschaft hier geprägt. Laut Umfragen waren anfangs nur rund ein Drittel der Bevölkerung für die Ehe für alle. Inzwischen sind es über 70%. Aber es gibt in Sachen LGBT-Rechte noch genug zu tun. Zum Beispiel bei den Vorgaben für die amtliche Geschlechtsangleichung von Transpersonen. Die müssen aktuell zwei psychiatrische Gutachten vorlegen und sich einer Operation unterziehen, bevor sie ihren Perso ändern können. Deutschland hat diese Vorgaben erst letztes Jahr endgültig abgeschafft. Taiwans AktivistInnen haben es sich als nächstes Ziel auf die Fahnen geschrieben.
Hey Carina, ich hätte nie gedacht, dass Taiwan so liberal ist. Danke, dass du uns davon erzählt hast, aber auch davon, was noch zu tun bleibt. Carina Rother gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Mikas Matrix kennt, dann freut ihr euch jetzt genauso wie ich auf Silke Burmeester und ihre Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun ich. Alles andere als schlecht gelaunt. Ich stell mir vor, ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und ich habe Großes vor. Ich bin in Aufbruchsstimmung. So wie kurz vor Ostern die Frühlingsblümchen ihre Köpfe recken, recke ich meine farbenfrohe Birne aus meinem Erdloch und gucke, wo sich ein freies Plätzchen zur Verwirklichung meiner Pläne ausmachen lässt. Denn ich möchte einen Ballsaal. Ich möchte, dass mein Regierungssitz um eine amtliche Empfangshalle größer wird, denn ich möchte es krachen lassen und nicht immer nur in kleinen Schuhen tanzen. Vor dem Hintergrund, dass meine für die Dauer meines Amtes geliehenen Latifundien inmitten der politischen Hauptstadt der Welt bescheiden ausfallen, steht es an, Opfer zu bringen. Etwas muss weg, damit mein Ballsaal her kann. Ich muss nicht lang suchen, nicht lang abwägen, der Ostflügel ist es. Der kann weg. Auf den Ostflügel des White Houses kann verzichtet werden, denn da sind eh nur die Frauen. Die Weibsleute sitzen da rum, die First Ladies der US-amerikanischen Geschichte hatten hier ihre Büros und Empfangsräume. Aber was sind schon Frauen? Diese Dinger, die es sich gefallen lassen, dass man ihnen zwischen die Beine greift, wenn man erst einmal Macht hat und einem danach ist. Und die am Ende kaum mehr tun, als auf Plüschsofas rumzusitzen und sich irgendwelche Hilfsprogramme für Drogenabhängige oder Kinder ohne Frühstück auszudenken. Klar, wo ein Präsident ist, ist auch eine Frau. Wir sind ja keine Homos. Aber das muss nicht heißen, dass die eine eigene Repräsentanz haben muss oder überhaupt den Mund aufmachen. Nehmen Sie Melania. Sieht man nicht, hört man nicht. Wozu braucht die ein eigenes Büro? Und noch dazu einen ganzen Flügel? Nee, die sitzt bei mir im Keller und wartet, dass ich vor und nach dem Mittagessen runterkomme und sie mir einen blasen kann. Abends nehme ich sie mit zu mir hoch, bis dahin blättert sie in Zeitschriften. Das reicht ihr. Sie ist sehr zufrieden. Und dann die Fake News mit dem Garten. Jetzt heulen alle rum, dass der Jacqueline Kennedy Garten unter die Raupe gekommen ist. Aber mal ehrlich, wenn so ein bisschen Gestrüpp das ist, was von einer First Lady übrig bleibt, dann war sie auch eine Lusche. Nee, von mir wird man das nicht sagen können. Ich mache mir die Welt so, wie ich sie brauche. Und Frauen, die Platz wegnehmen, brauche ich am wenigsten. Und wenn man erst mal guckt, wo die sich überall ausgebreitet haben, allein hier in Washington, mit all ihren Women's dies, Women's das, immer heulen sie rum, mi, 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 wollen Hilfe für alles Mögliche, dann ist schnell Platz für eine Menge toller Dinge, die ich bauen lassen will. Den Arc de Trump etwa. Den kann man perfekt dahinsetzen, wo die Capital Women's Care Clinic in der L Street ist. Passt genau, ich hab's gemessen. Ach, das ist schon toll, so ein Leben als Präsident. Ich, Silke, Kolumnistin ihres Vertrauens, fühle das genau. Und ja, es wäre sehr nach meinem Geschmack. Einfach machen. Ganz meine Devise. Dumm nur, dass ich in einer Demokratie lebe, in der die Macht der Anführerin begrenzt ist. Ich würde mich ansonsten augenblicklich zur Wahl stellen und nach meiner Ernennung zur Kanzlerin Männer enteignen lassen. Mit ihrer Kohle würden meine Getreuen und ich dann eine Gesellschaft bauen, die für Frauen, marginalisierte Menschen, eine gute ist. Eine Welt, in der sie nicht sehen müssen, was für sie vom Tisch abfällt. Ich gebe zu, so Träume von Größenwahn und Narzissmus, die haben schon was.
Ach, was wäre mein Podcast ohne dich, liebe Silke? Und was fehlt jetzt noch zum Glücklichsein? Na klar, die gute Nachricht. Eine, die Mut macht, neben all dem Ärger und Frust. Europa macht ernst bei Frauenrechten. In diesem Monat hat das Europäische Parlament der neuen Roadmap for Women's Rights zugestimmt. Die Idee dahinter ist ziemlich simpel. Frauen sollen in der EU endlich überall die gleichen Chancen bekommen, ob in Politik, Job, Gesundheit oder Sicherheit. Gewalt gegen Frauen soll konsequenter bekämpft werden und Frauen sollen wirtschaftlich unabhängiger werden. Kurz gesagt, nicht nur reden, sondern handeln. Die EU setzt sich offiziell dafür ein, dass Gleichstellung nicht nur als schönes Ziel auf dem Papier steht, sondern im Alltag ankommt. Zum Beispiel, wenn es um gleiche Bezahlung und wirtschaftliche Unabhängigkeit geht. Das kann für uns Frauen bedeuten, mehr Transparenz bei Gehältern, bessere Aufstiegschancen, Unterstützung bei Existenzgründung. Zum Beispiel, wenn es um Gesundheit und reproduktive Rechte geht. Was wir daran merken könnten, dass es einen stärkeren Fokus auf frauenspezifische Gesundheitsfragen geben soll. Zum Beispiel im Bereich digitale und technologische Gleichstellung. Im Alltag kann das heißen, Schulungen und Programme, damit Frauen in digitalen Bereichen stärker mitmischen bei Technik, KI und datenbezogenem Arbeiten. Wie üblich bei EU-Entscheidungen wird natürlich nicht alles sofort umgesetzt. Aber die Roadmap zeigt in die richtige Richtung und hat Potenzial. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch ihr sollt nicht gehen ohne eine kleine Botschaft, die euch begleiten soll. Diesmal von der Dichterin und Bürgerrechtsaktivistin Maya Angelou. Maya Angelou sagt, jedes Mal, wenn eine Frau für sich selbst einsteht, vielleicht ohne es zu wissen, ohne es zu beanspruchen, steht sie für alle Frauen ein. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika, Produktion Simon Eichinger, Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.